Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wenn in dieser Woche das Handy klingelt und die Vorwahl 0046 auftaucht, dann dürfte einem Wissenschaftler wahrscheinlich kurz schummrig werden. Ein Anruf aus Schweden könnte ja der Nobelpreis sein. Wobei, das Komitee hat sich auch schon mal verwählt. Statt eines Forschers hatte es auch einmal einen Kranführer aus Köln am Apparat. Der war nicht begeistert über den Anruf, sondern hat einfach aufgelegt. In diesem Jahr mussten die Überbringer der guten Nachrichten besonders fleißig telefonieren. Denn in Chemie, Physik und Medizin gab es insgesamt gleich 9 Preisträger. Da kann einem beim Wählen schon mal die Luft wegbleiben. Was dabei passiert, das haben Forscher inzwischen entschlüsselt. Und das ist, wie Michael Lange berichtet, in diesem Jahr einen Nobelpreis wert.
Ohne Sauerstoff läuft nichts im menschlichen Körper. Das merken wir spätestens, wenn wir uns anstrengen, zum Beispiel beim Treppensteigen. Kleines Experiment im Funkhaus. Während seine Kolleginnen und Kollegen mit dem Aufzug bis in den 18. Stock fahren, wählt Hörfunkredakteur Lennart Pyritz das Treppenhaus. Nach 12 Etagen ist er ganz schön aus der Puste. Seinen Muskelzellen fehlt der Sauerstoff.
Ich muss häufig nach Luft schnappen, genau. Und die Beine werden auch schon so ein bisschen schwerer.
Er hält durch bis zur 18. Etage. Fast 50 Höhenmeter in 3 Minuten ohne Pause. Alle Achtung.
Man merkt, ich brauche Sauerstoff. Ich könnte jetzt auf jeden Fall ein Sauerstoffzelt vertragen.
Wenn in den Körperzellen Sauerstoff fehlt, müssen die roten Blutkörperchen mehr Sauerstoff heranschaffen. Ein Hormon, das die Sauerstoffversorgung im Blut steuert, ist das Erythropoietin, kurz EPO, bekannt auch als verbotenes Dopingmittel für Ausdauersportler. Der US-Forscher Greg Semenza wollte wissen, wie das EPO-Gen reguliert wird und fand heraus, bei Sauerstoffmangel reagiert ein ganzes Netzwerk aus Botenstoffen, mit dem Zellen den Sauerstoffgehalt messen und anpassen können. Was da genau geschieht, haben er und 2 weitere neue Nobelpreisträger maßgeblich erforscht. William Kaelin aus den USA und Peter Radcliffe aus Großbritannien. Die Erkenntnisse nutzen Physiologen heute. Sie suchen nach Substanzen, die direkt an den zuständigen Sauerstoffschaltern ansetzen. Sie könnten bei der Behandlung vieler Krankheiten helfen, bei der Krebstherapie, aber auch bei der Bekämpfung von Blutarmut, Anämie genannt. Michael Fähling forscht an der Berliner Charité in diesem Bereich.
Also es laufen zurzeit klinische Studien. Speziell für die Niere wäre das ja zum Beispiel interessant, wenn es beispielsweise um eine Anämie geht, dass der Körper mehr Erythrozyten, sprich rote Blutzellen bilden kann, um diese Anämie wieder aufzuheben.
Die neuen Nobelpreisträger weisen die Richtung, aber die klinische Forschung steht noch am Anfang. Beim Nobelpreis für Physik geht es um den Ursprung des Universums. James Peebles befasste sich bereits in den 1960er Jahren mit dem Urknall. Er errechnete, es muss im Mikrowellenbereich eine Art Echo des Urknalls existieren. Diese sogenannte Hintergrundstrahlung haben andere Forscher später messen können. Peebles weitsichtige Erkenntnisse seien auf jeden Fall einen verspäteten Nobelpreis wert, sagt Bruno Leib und Gut von der Europäischen Südsternwarte.
Also Peebles hat die Grundlagen für die Berechnung der kosmologischen Hintergrundstrahlung gemacht. Die hat er als Theoretiker dargelegt, das war schon ganz früh. Und die ganzen Entwicklungen seither sind entlang dieser Rechnung, die er gemacht hat, entwickelt worden.
Die zweite Hälfte des Physik-Nobelpreises geht an Sterngucker aus der Schweiz. Als junger Doktorand an der Universität Genf machte Didier Queloz eine überraschende Beobachtung. Das Licht eines Sterns unserer Milchstraße folgte nicht den vorausberechneten Wegen. Er folgerte, ein großer Planet muss den Weg des Lichtes stören. Sein Professor Michel Major zweifelte zunächst und stellte dann fest, sein Doktorand hatte recht. Jetzt erhalten beide gemeinsam den Nobelpreis für die erste Entdeckung eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Mittlerweile wurden etwa 4000 sogenannte Exoplaneten entdeckt. Mit dabei bei der Planetensuche ist Heike Rauer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin.
Die Exoplaneten zeigen eine Vielfalt, die so nicht erwartet wurde. Gleich die Entdeckung von Michel Major und Didier Queloz war ja eine große Überraschung. Niemand hat mit einem Gasriesen gerechnet, der so nah an seinem Stern ist, dass er nur 4 Tage Umlaufperiode hat.
Erdähnlich ist dieser Gasriese, der dicht um seine Sonne kreist, bei weitem nicht. Aber unter den Exoplaneten gibt es inzwischen einige, die unserer Erde durchaus ähneln. Praktische Bedeutung für unser Leben auf der Erde haben die Erkenntnisse der Physiker wohl nicht, noch nicht. Anders beim Nobelpreis für Chemie. Mobiltelefone, Notebooks, Herzschrittmacher oder Elektroautos gäbe es nicht ohne die Forschung der Chemie-Nobelpreisträger. Von E-Bikes und E-Rollern ganz zu schweigen. Und das ist erst der Anfang, meint Martin Winter vom Batterieforschungszentrum der Universität Münster.
Man muss jetzt sagen, dass das Thema Lithium-Ionen-Technologie davon nur profitieren kann. Gerade jetzt, wo wir das in Deutschland ja auch wirklich groß umsetzen wollen, sowohl in Automobilität als auch in der Energiewende, ist das sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Push.
Die drei ausgezeichneten Wissenschaftler haben den Lithium-Ionen-Akku entwickelt. Er ist leichter und leistungsstärker als andere Akkus. Die Grundlagen legte John Goodenough aus den USA bereits in den 1970er Jahren. Er wurde als Sohn amerikanischer Eltern in Jena geboren und ist mit 97 Jahren der bislang älteste Mensch, der einen Nobelpreis erhält. Der Brite Stanley Whittingham und der Japaner Akira Yoshino haben die Lithium-Ionen-Technologie in den 1980er Jahren verbessert und weiterentwickelt. 1991 brachte die Firma Sony dann den ersten Lithium-Ionen-Akku auf den Markt. Ohne ihn wäre alles, was wir heute Energiewende nennen, nicht möglich.